Das ist schon eine Herausforderung, wenn wir uns das so vornehmen, das Höchste unseres Lebens, das Wichtige, das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir Gott kennen, Gott lieben und unser Leben für ihn einsetzen. Wie geschieht das? Indem wir uns ganz und gar abkehren von dieser Welt, indem wir nichts zu tun haben wollen mit den Leuten, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage, die gab es damals schon. Und ich habe euch einen, unter diesem Titel habe ich euch einen Bibelabschnitt mitgebracht, den ich euch vorlesen will aus Lukas 20, die Verse 20 bis 26. Die Oberpriester und Schriftgelehrten ließen Jesus bespitzeln. Sie schickten einige Männer zu ihm, die vorgeben sollten, ihnen läge was an der Erfüllung des Gesetzes besonders am Herzen. Sie sollten ihn mit seinen eigenen Worten in die Falle locken, damit man ihn an den römischen Statthalter ausliefern konnte. Die Leute kamen also zu Jesus und fragten ihn scheinheilig: Lehrer, wir wissen, dass es dir bei allem, was du sagst, allein um die Wahrheit geht. Du fragst nicht danach, welches Ansehen die Leute besitzen, sondern sagst uns frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Deshalb sage uns: Ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Hinterhältigkeit und sagte: Zeigt mir einen Euro. Nein, er hat gesagt, einen Dinar. Wessen Bild und Name ist hier eingeprägt? Sie antworteten: Das Bild und der Name des Kaisers. Nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, antwortete Jesus, und gebt Gott, was ihm gehört. So war es ihnen nicht gelungen, Jesus vor allen Leuten in eine Falle zu locken. Sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie schwiegen. Schauen wir uns zunächst mal die Gesprächspartner an. Da sind die Scheinheiligen. Ich meine jetzt nicht damit euch, die ihr als Heiligen dann in die Kollekte Scheine werft und somit Scheinheilige seid, sondern das waren andere. Zunächst waren da Hintermänner, hinter diesen Scheinheiligen. Denn sie, die jetzt Jesus begegnen, waren beauftragt. Die waren geschickt worden. Die Männer hinter den Männern, so lesen wir in Vers 19, also vor diesem Abschnitt, die Schriftgelehrten und die Oberpriester, die suchten es, ihn in die Hände zu kriegen. Doch sie fürchteten sich vor dem Volk, denn sie hatten erkannt, dass im Blick auf sie, auf die Schriftgelehrten, er ihnen was auf den Kopf zugesagt hatte. Und das gefiel ihnen nicht. Und deshalb suchten sie ihn in die Falle zu locken, ihn bloßzustellen. Auf der einen Seite vor den Leuten. Aber auf der anderen Seite wollten sie auch Material finden und suchen, wo Jesus etwas gegen das Regime sagte. Sich also politisch äußert in einer Art und Weise, dass sie ihn hätten belangen können. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Mailprogramm zu Hause habt, dass dann hier und da so eine Mail kommt, wo der Vorname von jemand genannt ist, den ihr kennt. Und dann steht da nur in der Mail, wird mich freuen, wenn du dich wieder meldest. Aber wenn man das Mail anschaut, dann sieht man, dass da eine ganz andere Adresse dran steht, die eben der Bekannte gar nicht hat, weil es irgendwas mit Peru zu tun hat oder eben mit Kolumbien. Aber es wird dargestellt, hey, melde dich, du kennst mich doch. Man wird auf eine falsche Fährte gelockt. Wenn man da drauf kommt, dann, ich habe es noch nicht probiert, aber es wird gesagt, dann versucht eben dieses Mail an deinem Computer etwas anzunagen, dass da eben was kaputt geht. Die Männer waren beauftragt, hey, mach du mal, geht ihr mal. Und dann kam sie und sie kam in Verkleidung. Sie gaben sich bewusst anders, als sie waren. Im Griechischen steht hier das Wort für Heuchler. Sie heuchelten etwas. Sie gaben etwas vor, was nicht war. Ich habe im neutestamentlichen Wörterbuch von Ralf Luther mal nachgeschaut und lese uns ein paar Sätze, was er dazu schreibt. Das griechische Wort Hypokrites bedeutet eigentlich Schauspieler. Ein Heuchler ist einer, der eine Rolle spielt, einer, der etwas vorzustellen sucht, was er im Grunde nicht ist. Die Worte Jesu über die Heuchler, besonders in den Kapiteln 6 und 23 von Matthäus, lassen deutlich erkennen, dass er unter Heuchelei nicht nur das vorsätzliche, bewusste Sich-Verstellen einzelner Menschen verstanden hat. Als Heuchelei bezeichnet Jesus auch die fast oder ganz bewusste Verstellung der Menschen, die durch ihre Erziehung, ihre Bildung, ihre überkommene Frömmigkeit dahin gekommen sind, dass sie sich nach außen anders geben, als sie tatsächlich sind. Eigentlich beziehen sich alle Worte Jesu gegen die Heuchelei auf Menschen, die durch die Überlieferungen einen Stempel aufgedrückt bekommen haben, die ihrem Wesen nicht entspricht. Sie merken es selbst nicht, denn die Gewöhnung hat ihr Feingefühl für das Echte und Unechte abgestumpft. Gerade deswegen wendet sich Jesus mit so scharfen Worten gegen ihre Art. Der Heuchler betet, gibt Almosen, fastet, um bei anderen oder bei sich selbst den Schein zu erwecken, dass er mit Gott Berührung hat, ein Herz hat für die Not des Bruders, Entsagungen übt um Gottes Willen. Soweit Ralf Luther. Es ist ja schon schön, dass die Männer, die kommen, einen positiven Ansatz haben. Aber eben, er war nicht ehrlich. Sie kommen und sagen, Meister, Lehrer. Also schon eine Anerkennung. Wollen ihm so ein bisschen den Bart mit Honig einschmieren, sollte er ein Bart gehabt haben. Wir wissen, sagen sie, wir wissen, dass, was du sagst, alles richtig ist. Und was du lehrst. Und das sagst du allen gegenüber, ob die jetzt hohe Position haben oder nicht. Dir macht es nichts aus, das Richtige zu sagen, auch wenn Leute Macht über dich hätten, etwas dagegen zu tun. Du sagst die Wahrheit und lehrst uns, was Gott sagt. Eigentlich richtig guter Ansatz. Aber sie tun es auf diesem Hintergrund, dass sie ihm eine Falle stellen wollen. Sie wollen etwas so wie Zuckerbrot, Brot und Peitsche. Wir bieten ihm etwas an, sagen, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Also jetzt eben noch die Kleinigkeit. Eine krasse Täuschung. Ich ziehe daraus heute Morgen eine Bitte an dich, an euch. Ich bitte euch, seid vertrauenswürdig. Stellt nicht etwas dar, was nicht da ist. Schauspielen ist was Schönes. Aber wenn man eben ins Theater geht, dann weiß man, dass sie schauspielen. Für viele Leute ist Karneval etwas Schönes. Und sie verkleiden sich und freuen sich. Aber man weiß, es ist Verkleidung. Aber in unserem echten Leben, wenn wir nicht im Theater sind und wenn wir nicht beim Karneval dabei sind, dann lasst uns vertrauenswürdig leben und sein. Ich kann mich gut erinnern an eine Zugfahrt von Essen-Kupferdreh an den Hauptbahnhof im Jahr 1974. Das war ein Sonntag, an dem das Fahren in Deutschland allgemein verboten war wegen der Ölkrise. Und da bin ich mit meinem Cousin zusammen im Zug gefahren und wir sind zum Gottesdienst in die Stadt gefahren. Und dann redeten wir darüber, über unser Miteinander in der WG. Wir wohnten mit 5 Männern da zusammen in einem Haus. Und unter anderem sagt er, es ist sowas Schönes, wenn man einander vertrauen kann. Wenn man einfach weiß, der andere meint es ehrlich. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit meinen 4 Geschwistern vor 14 Tagen am Montagabend zusammensaßen. Wir hatten eine Gelegenheit, wo wir dann alle 5 mal alleine waren und haben, ich glaube, 3 Stunden haben wir zusammengesessen und haben geredet und haben unter anderem auch gesprochen über, wie es mal sein wird, wenn unsere Mutter eben stirbt. Sie ist jetzt 90 geworden, sie kann auch noch 100 werden, aber wir haben auch das in Betracht gezogen, dass es früher passieren kann und dann das Leben ja für unsere Gäste, das Leben 2 meiner Geschwister in Australien, 2 leben in Südafrika und ich lebe hier. Und da haben wir darüber gesprochen, wie machen wir das mit Beerdigung? Welche Erwartungen sind denn da? Damit wir einfach ehrlich, offen voreinander sagen, okay, und wenn es dann da so weit kommt, dann ist es klar, wir handeln eben und so und so. Es ist so schön. Ich sage das jetzt einfach als Zeugnis. Wenn man das miteinander klären kann. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, aber dieses Vertrauensvolle, der andere meint es ehrlich. Es ist so ein tiefes, gutes Lebensgefühl, wenn wir vertrauenswürdig miteinander umgehen. Die Scheinheiligen. Auf der anderen Seite gab es Jesus, und ich will gleich einsteigen mit den Begabungen von Jesus. Jesus hat viele Begabungen gehabt, ganz klar. Kann man gar nicht alle aufzählen. Er war ja Gott in Person auf dieser Erde, in Menschengestalt und war einfach erfüllt von den vielen Gaben, die er hatte. Aber er hatte ganz offensichtlich auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat den Leuten ins Gesicht gesehen und er wusste um ihre Motivation. Das ist schon auch etwas Besonderes. Gott gibt diese Gabe auch heute. Und Leute, die diese Begabung haben, stehen sicherlich in einer besonderen Verantwortung. Und an manchen Stellen leben sie auch in großer Einsamkeit, weil sie eben Dinge sehen, die andere nicht sehen. Aber sie können auch eben deutlich machen, das ist etwas, was aus der Quelle Gottes kommt. Und das ist etwas, was eben nicht daher kommt. Jesus hatte diese Gabe der Unterscheidung zu sagen und zu wissen. Das gehört zum Willen Gottes und das gehört nicht zum Willen Gottes. Er hat es manchmal radikal und erschreckend eingesetzt. Wir haben es vorletzte oder vorletzte Woche gehört, in der Situation, wo Petrus eben zu Jesus sagte, ey, dass du jetzt ans Kreuz gehst, nie und nimmer. Und Jesus dreht sich um und sagt, das ist vom Satan, was du jetzt gesagt hast. Hey, wow. Aber Jesus hat es gesagt in Liebe, in aller Deutlichkeit, damit der Weg der Wahrheit auch eingehalten wird. Das ist schon eine Herausforderung. Das Wort, das hier im Griechischen steht, Jesus wusste ihre Arglist. Er wusste, was dahinter war, ihre Motivation. Dieses Wort kommt nicht so häufig im Neuen Testament vor, in dem Evangelium nur hier an dieser Stelle und dann noch dreimal nutzt Paulus das, wenn er eben auch die Christen auffordert und sagt, Leute, seid nicht arglistig, sondern ehrlich, vertrauensvoll. Eine zweite Bitte an euch heute aus diesem Punkt heraus. Lebe deine Gaben. Du magst nicht unbedingt die Gabe der Geisterunterscheidung haben, aber wenn, dann lebe sie. Mutig. Lebe die Begabung, die du hast, die Gott in dich hinein versetzt hast. Denn wir merken es an Jesus, ist es so wichtig, dass man seine Gabe an der richtigen Stelle einsetzt, umsetzt. Dann haben alle was davon. Alle, die im Umfeld sind. Ich war jetzt am Freitag, Spätnachmittag und Samstag haben wir Vorstandssitzung gehabt von der DZM, die mobile Mission in Siegen. Wir sind eine Truppe von 7 Leuten. Ich stieg mal da ein vor jetzt 8 Jahren als Jüngster. Mittlerweile bin ich der Älteste und das ist gut so, dass eben junge Leute nachgewachsen sind. Aber bei einem Punkt kam so der Ausdruck, ja eben, der eine, der ist der große Träumer. Ich bin nur ein kleiner Träumer. Und der andere sagt, und ich träume gar nicht. Da hat jemand ein Konzept vorgestellt, wie wir aufgestellt sind in 3 Jahren, in 6 Jahren, in 9 Jahren. Und Schritte dahin, wie das so alles in 9 Jahren sein wird. Ne? Also riesengroß. Und 2, 3 von uns waren da und sagten, halt mal. Und dann habe ich gesagt, wie wichtig ist es, dass wir so unterschiedlich begabt sind. Und dass wir in so einem Gremium eben zusammenarbeiten und unsere Begabung als Ergänzung sehen. Damit eben das dann herauskommt. Ob das, was der eine vorgestellt hat, in 9 Jahren tatsächlich so ist. Und wir eben 60 Kindercamps im Sommer haben und eben, was weiß ich, 10.000 Kinder erreichen jeden Sommer. Das ist so die Zielrichtung, die jetzt so aufgestellt worden ist für 2029. Das weiß ich nicht, ob es dahin kommt. Aber dass er es überhaupt gemacht hat, das ist schon auch ein Ansporn, dahin hinzulaufen. Wir haben in diesem Jahr, wir sind sehr dankbar dafür, wir haben in diesem Jahr alle 11 Sommerferienwochen eben mit 2 jeweils, also 2 Gruppen sind unterwegs, also 22 solche Kinderwochen haben wir in diesem Jahr. Nächstes Jahr wollen wir 3 Gruppen haben, die eben unterwegs sind. Das ist erstmal für nächstes Jahr das Ziel. Aber, nein, mir ging es ja gar nicht jetzt darum, das von dir zu erzählen. Aber dieses unsere Begabungen zusammentun, damit wir gemeinsam unterwegs sind, als Gemeinde, als Familie. Ja, auch als Familie. Es ist gut und wichtig, darüber nachzudenken. Welche Begabungen haben wir? Und ich habe das jetzt wieder gemerkt, als wir zu 5 wie wir Geschwister zusammen waren, wie unterschiedlich wir sind. Und wie gut es ist, wenn man sich eben dann ergänzt, wer etwas macht. Lebe deine Gaben. Begabung von Jesus, er hat sie eingesetzt. Aber zunächst kommt die Frage, die sie ihm stellen. Die Fangfrage. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Weil der Dietmar wusste, dass das der Text ist, hat er diese wunderbare Einleitung mit den Euroscheinen eben gemacht. Geld dem Staat geben. Wer von euch zahlt Steuern? Ihr müsst euch alle melden. Ihr zahlt alle Steuern. Und wenn es Mehrwertsteuer ist, ihr zahlt nicht unbedingt Einkommensteuer mehr, aber manche von euch zahlen auch auf eure Rente noch Steuer. Manche von euch zahlen Kapitalsteuer, manche gar nicht. Es gibt so unterschiedliche Steuern in unserem Land, die man zahlen muss. Ja, Mehrwertsteuer zahlen wir alle. Außer wenn man am Flughafen ist und dann noch schnell was kauft, dann kann man sich die Mehrwertsteuer des Landes eben sparen, um dann wieder in die Heimat zu fliegen. Das war ihre Frage. Und diese Frage hatte eine politische Brisanz. Denn sie lebten als Juden in einem Land, das beherrscht wurde von den Römern. Und es gab von der geistlichen Obrigkeit immer diese Auseinandersetzung. Und immer war diese Hoffnung da, wir wollen diese Fremdherrschaft loswerden. Wir wollen selber in unserem Land das Sagen haben. Verständlich. Und es gab die unterschiedlichen Auffassungen im Land. Es gab die, die mit dem römischen Staat zusammenarbeiteten. Ich fasse es einfach mal zusammen im Begriff, die Zöllner. Die sagten, okay, Steuern müssen gezahlt werden. Also wir setzen uns ein dafür, dass sie gezahlt werden und nutzen dieses Schlupfloch, um eben für uns noch was von dem römischen Staat abzuzwacken, eben für uns. Wir schaden dem Staat, aber wir müssen ja und wir kooperieren. Und es gab die anderen, die Zeloten, die sagten, nee, mit dem Staat nicht. Und haben immer wieder Attacken eben eingesetzt, um kaputt zu machen. Und Aufruhr gab es immer wieder in Jerusalem und im Land. Und die Obersten, die religiöse Behörde, die musste zwangsläufig mitarbeiten, aber versuchte natürlich auch für sich so viel wie möglich herauszuziehen, wo sie eben die Oberherrschaft hatten und das Sagen hatten. Die Hintermänner, Vers 20, die hatten die Absicht, Jesus sollte so etwas sagen, dass sie ihn bei der römischen Behörde anzetteln konnten als Revoluzer. Als gegen den römischen Staat. Und dann würde der Staat ihn eben beseitigen. Das war ihre Absicht. Welche Möglichkeiten hatte Jesus, eine Antwort zu geben? Im ersten Moment ist es doch eigentlich logisch. Er hätte ja sagen können oder nein. War ja eine simple Frage. Sollen wir Steuern zahlen, dem Kaiser? Muss man nichts vom Pferd erzählen. Kann man Ja sagen oder Nein sagen? Hätte er Ja gesagt, dann hätte er etwas gegen die jüdische Obrigkeit gesagt und gegen die Volksmeinung. Denn die wollten eigentlich alle nicht. Und sollte Gott im Himmel, und sie verstanden sich ja als Juden, als göttliches Volk, sollte Gott im Himmel dafür sorgen, dass wir eben Steuern zahlen müssen, diesen Römern? Er hätte das Judentum verraten. Hätte er Nein gesagt, hätte er sich gegen die römische Obrigkeit gewandt und wäre als Aufrührer identifiziert worden. Seine Antwort, die war weise. Die war verblüffend, sodass sie hinterher sprachlos waren. Diese Antwort war eben nicht schwarz-weiß, sondern differenziert. Was sagt Jesus nicht? Jesus sagt nicht, gebt dem Kaiser alles, was er verlangt. Jesus sagt nicht, lebt in der Unterwerfung als zweite Klasse Menschen, so wie die Römer das wollen, ohne Rückgrat. Und betet den Kaiser an, sagt Jesus nicht. Jesus sagt auch nicht, lasst euch abzocken, lasst euch erpressen, macht alles mit, geht den untersten Weg, immer ja und ja und Amen zu allem sagen. Nein, sagt Jesus nicht. Was er gesagt hat, ist, gebt dem Kaiser, was ihm gebührt. Anders ausgedrückt, gestaltet euer Leben in dieser Welt. Macht nicht so, als wenn die Römer nicht da wären. Lebt in der Realität. Auch wenn es uns nicht gefällt, aber wir leben in dieser Welt und müssen damit und darin zurechtkommen. Gestaltet euer Leben auch in der ungerechten Welt. Zieht euch nicht zurück nach dem Motto, ich mache alles nur für mich und es ist mir egal, was da draußen passiert. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Extrem, geht nicht raus und macht kaputt. Gebt dem Kaiser, was ihm gebührt. Und gebt Gott, was sein ist. Was ist Gottes? Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer von allem. Er hat den Menschen in diese Welt gesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass es Römer gibt und Chinesen und Inder. Und auch noch ein paar Deutsche. Er ist der Herr. In Psalm 24, Vers 1 lesen wir, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Gott gehört alles. Wem gehört was? Gott gehört alles. Dein Leben, gib's ihm. Dein Herz, gib's ihm. Freut euch an der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, damit wir uns daran freuen und darin leben. Und übernehmt auf der anderen Seite Verantwortung für die Schöpfung, weil sie Gottes ist. Haben wir Verantwortung. Lebt von den Früchten und den Tieren, aber ehrt Gott. Gebt ihm, was ihm gehört, nämlich alles. Gebt Raum in eurem Leben dafür, dass sein Name verherrlicht wird. Hier in Bad Nauheim und Umgebung, da wo du zu Hause bist. Dass sein Reich kommt. mitten in dieser Welt. Ich nehme noch mal ganz kurz das Thema Coronavirus auf. Wir sind als Christen gerufen, auch in diese Situation hineinzusprechen und zu leben und uns darin zu bewähren und dafür zu beten. Und wo dran ist, auch wie damals der Hohenpriester im Alten Testament in einer Situation, als eine Seuche über das Volk kam, nahm er das Räuchergefäß aus dem von der Stiftshütte und ging durch das Volk. Und wo er lang ging, da starben die Leute nicht mehr. In der Schweiz gibt es auch, ich weiß nicht, ob mehr als zwei Fälle, aber zwei Fälle auf jeden Fall von Corona-Ansteckung. Auf der Intensivstation liegen die. Und die Intensivschwester, die dort arbeitet und die beiden betreut, ist eine bewusste Christin. Ist eine geborene Trauernicht, vom Johannes eine Tochter, die dort ihren Dienst tut, an diesen Leuten. In der Welt leben, aber unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Da, wo wir sind, damit sein Name geherrlicht wird, sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Inmitten von Seuchen und Katastrophen, die kommen. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten, lade euch ein, mitzubeten. Jesus, ich bin wieder erfreut und überrascht, dass du keine Plattenantwort gegeben hast, sondern durchdachte und weitreichende, weise Antworten. Und ich bitte dich, hilf mir, hilf uns, dass wir auch in dieser Weisheit leben können. Wirke hinein in unsere Kommunikation miteinander. Wirke du hinein in unser Vertrauen miteinander. Hilf uns, dass wir uns unsere von dir gegebenen Begabungen einsetzen zum Wohl und in Ergänzung unseres Nächsten. Danke, du bist der Herr. Wir wollen gerne dir gehören und in dieser Woche so leben, wie es dir gefällt. Zu deiner Ehre. Amen.